Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze, live aus der Volksbank Arena.
Hallo, 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 es ist Montag, 19 Uhr und natürlich sind wir auch an diesem Montag pünktlich für euch da. Die Footballerei hat ihre Pforten geöffnet, wir halten weiterhin Abstand, aber gehen natürlich ins intensive Tackeln, was die NFL angeht. Ich bin nicht alleine, der Stolle ist auch wieder am Start. Moin Stolle.
Guten Abend, Kutsche.
Und der Remo ist auch da.
Guten Abend.
Wer jetzt nicht den Podcast hört, sondern uns gerade live zuschaut, unten links, das ist Remo, oben rechts, das ist Stolle. Da besteht große Verwechslungsgefahr heute bei euch. Stolle ist am schwarzen Kopfhörer zu erkennen und Remo am weißen, falls ihr Probleme habt. Mhm. Habt ihr euch abgesprochen
heute? Ist Remo, braucht er noch 3 Wochen.
Ja, 2 vielleicht. Aber auch weil ich habe ja zwischendurch jetzt angefangen bei den Packers. Vielleicht ähnelt man sich deswegen jetzt immer mehr an. Ne, Stolle? Im Front Office der Packers.
Du hast beim Packers angefangen?
Ne, im Front Office als Draftberater.
Als Draft-Guru.
Ja.
Ja. Wer sich für den Draft interessiert, wie es ausgegangen ist, da haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Es ist nicht so gekommen, dass Tua zu den Panthers gegangen ist, aber Remos Liebe zu Jordan Love hat dann ganz andere Dimensionen plötzlich angenommen und plötzlich muss sich Stolle mit Jordan Love auseinandersetzen. Der Draft ist natürlich auch heute nochmal Thema bei uns, allerdings erst zum Ende der Sendung. Da wollen wir drei nochmal drüber sprechen, wer nach Free Agency und NFL Draft jetzt bessere Karten hat als zum Beispiel in der letzten Saison die einzelnen Teams. Also wir gucken mal drauf, wer unsere Sleeper sind. Jeder von uns nennt ein Team, das vergangene Saison die Playoffs nicht geschafft hat, aber jetzt nach klugen Schachzügen in der Free Agency und im Draft für uns auf jeden Fall ein potenzieller Playoff-Kandidat in der neuen Saison ist. Klammer auf, wenn sie denn stattfindet, Klammer zu. Wir haben gleich ungefähr so in einer Viertelstunde einen sehr, sehr schönen Gast dabei, über den wir uns sehr freuen. Und zwar ist Sandro Platzgummer dabei, der über das NFL Pathway Program ein Roster-Spot bei den New York Giants ergattert hat. Ein Österreicher, der Running Back spielt und jetzt bald in die USA geht, mit dem werden wir uns drüber unterhalten, wie das Ganze denn zustande kam, wie aufgeregt er ist, was es ihm bedeutet, dass sein großer Traum von der NFL in Erfüllung geht. Der kommt ungefähr in einer Viertelstunde zu uns. Wie immer starten wir aber heute natürlich mit unserer Kategorie In und Out, Chris. Als allererstes ein feuchtfröhliches Jam in die Runde. Lasst uns eine schöne mindestens Stunde miteinander verbringen. Mal nicht an Corona denken, sondern über die NFL sprechen. An dieser Stelle ein Dank an König Pilsener. Ein Jam auf euch, denn wir machen das Ganze ja nicht nur für uns, wisst ihr ja, sondern vor allem für und mit euch. Also beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren. Wir wollen auch euch zu Wort kommen lassen. Das gilt erst recht für die Zeit, wenn Sandro dabei ist. Natürlich leiten wir nämlich gern eure Fragen an ihn dann auch direkt weiter. YouTube, hallo Twitch und ich würde sagen, dann starten wir endlich und steigen richtig ein. Eins habe ich noch vergessen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf footballerei-shop.de gibt es 4 neue Motive, die wir nach dem Draft in den Shop gestellt haben. Unter anderem ist jetzt dabei A-Rod und J-Lo, nur für Stolle haben wir das quasi gemacht. Okuda Matata ist dabei für die Lions-Fans, Big Tua für die Dolphins-Fans und Stahlbecton haben wir uns auch noch gegönnt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut mal auf www.footballerei-shop.de. Da seid ihr dann auch sommerfein sozusagen. Also starten wir mal. Unser erstes In. Was sich in der NFL in den letzten Tagen zugetragen hat, ist Andy Dalton, The Red Rifle, ist nämlich, ja, man kann wahrscheinlich sagen, erwartungsgemäß bei den Bengals entlassen worden, nachdem die Bengals an Position 1 ihren neuen Quarterback mit Joe Burrow gepickt haben im Draft. Viele haben damit gerechnet, dass er vielleicht zu den Jaguars geht oder dass er vielleicht zu den Patriots geht am Ende. Pustekuchen. Haben die Cowboys zugeschlagen. Dalton ist in Texas geboren, ist auch in der TCU ans College gegangen und jetzt kehrt er quasi nach Hause zurück. Was sagt ihr denn dazu, Remo Stolle? Ist das vor allem ein Warnschuss für Dak Prescott oder wie beurteilt ihr diesen Transfer?
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich, also ich finde den Move smart. Sie haben, machen erstens Prescott ein bisschen Feuer unterm Arsch, auch wenn sich, glaube ich, jeder sicher ist, dass Andy Dalton jetzt keine langfristige Lösung ist, sind sie doch zumindest kurzfristig unabhängiger von Prescott. Und nehmen ihm auch den Wind aus den Segeln, was jetzt irgendwie einen Streik oder sonstiges angehen würde. Also Prescott, wenn er streikt, haben sie jetzt Dalton, dann haben sie zumindest einen adäquaten Backup. Ich finde den Move gut. Ich hoffe nur, dass Andy sich jetzt die Haare dann auch konsequenterweise blau färbt.
Entschuldigung, die sind von Natur aus rot. Orange.
Also, ja, okay. Kann mir keiner erzählen, dass der, dass die ja nicht deswegen gedraftet wurde von den Bengals.
Natürlich. Natürlich. Ja, also ich finde den Move beides. Er ist natürlich auch genauso ein bisschen, also erstmal ging es ziemlich schnell, fand ich, dass er irgendwo untergekommen ist oder vielleicht auch einfach das erstbeste Angebot angenommen hat. Aber wenn wir ehrlich sind, der Markt ist jetzt nicht so riesengroß. Ganz offensichtlich gab es diesen einen Markt oben in der Nähe von Boston nicht. Sonst hätte er sicherlich da noch abgewartet. Und dann kriegt er ein bisschen mehr Geld als Jameis Winston schon mal. Ich glaube, es ist ein smarter Move für die Cowboys, nicht wissend, was dann mit Dak passiert, ob er womöglich am Ende ein Holdout wird, weil irgendwie jede Woche, die er nicht spielt, wird er 1 Million mehr gefühlt. Dann ist es definitiv ein smarter Move. Die Bengals, ja, wir hatten da nicht wirklich so viele Optionen. Der Trademarkt war vor allen Dingen mit dem Dead Cap, was er rumgeschleppt hat, einfach nicht vorhanden. Insofern war es, ich fand dann auch eine faire Entscheidung. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass die Bengals auch ganz klar sagen, Day One gibt's hier nur einen Under Center. Das ist der Büro-Joe. Der Büro-Joe. Ich finde es für alle Parteien einen guten Move, tatsächlich. Kommt auch nicht immer vor in der NFL.
Naja, vor allem Andy Dalton ist gefühlt irgendwie seit 1968 in der NFL dabei, finde ich. Aber der ist erst 32, also ist ja kein Alter für einen Quarterback. Also vielleicht ist das für ihn ja auch nochmal die Chance, ja, sich nochmal woanders beweisen zu können.
Und das letzte Mal, als Andy Dalton eine vernünftige O-Line und eine gute Offense hatte, war der MVP-Kandidat. Darf man auch nicht vergessen.
Okay, also Andy Dalton in Zukunft nicht mehr rothaarig, sondern blauhaarig, das haben wir gelernt und auf dem Schoß von
Kurze Jerry Frage. Jones. Wenn es dann also für die Packers ein A-Rod und J-Love oder J-Lo T-Shirt gibt, gibt es dann für die Cowboys auch Duck und Dalton als T-Shirt?
DuckTales. Ja. Können wir ja demokratisch drüber abstimmen.
DuckTales natürlich auch nicht schlecht an sich. Da bist du jetzt auf Gold gestoßen, nur ganz nebenbei, Kutsche.
Ja, ich glaube, DuckTales ist bestimmt geschützt, oder?
Ist bestimmt auch schon 20 Mal gefallen.
Ja. Wird ja anders geschrieben. Und vielleicht kann man da noch so ein kleines Geldsymbol drin. Vertragsverhandlungen, die DuckTales. Die Vertragsverhandlungen in Dallas sind die DuckTales in Zukunft nur.
Müssen wir noch mal ganz tief in uns gehen wahrscheinlich.
Machen wir eine Sondersendung zu.
Ja. Es wird aber in den nächsten Tagen auch noch weitere Motive im Footballereishop geben. DuckTales ist noch nicht dabei. Also da müsst ihr dann offenbar noch ein bisschen abwarten. Unser erstes Out. Bislang war es ein Gerücht. Jetzt kurz vor der Sendung hat die NFL tatsächlich auch eine E-Mail rumgeschickt. Es wird, wenn die Saison denn stattfindet, im Jahr 2020 keine Spiele außerhalb der USA geben. Bedeutet, es gibt kein Mexiko-Spiel, bedeutet auch, es gibt erstmals seit 13 Jahren kein Spiel in London aufgrund der Corona-Krise. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Also ein Geisterspiel im Wembley-Stadion oder ein Geisterspiel im Tottenham-Stadion zu veranstalten, ist wahrscheinlich sehr sinnlos, oder?
Ja, absolut. Aber ich glaube, es geht ja da auch grundsätzlich um dieses Thema. Ich glaube, es geht da auch um die eigene Sicherheit, die der eigenen Spieler und der ganze Trott, der aus den USA dann immer mitkommt. Wenn man, ich meine, wir dürfen auch momentan nirgendwo hinreisen. Also warum sollte sich die NFL, wenn sie denn tatsächlich spielt und sich gegen alle Bestrebungen durchsetzt, warum sollte sie so dämlich sein und das Risiko eingehen, ihr eigenes Produkt in ein anderes Land, wo sie gar nicht wissen, wie da die Lage tatsächlich ist, da hinbringen? Unabhängig davon, ob es ein Geisterspiel wäre oder nicht, ist es leider eine zu erwarten gewesene Konsequenz.
Ja, schade. Schade heißt auch, dass wir kein Köpi trinken können vom Wembley-Stadion oder vom Stadion der Hotspurs. Aber gut, so ist es. Solange
sie Football
spielen irgendwo.
Kannst du ja trotzdem mit 2 Meter Abstand.
2 Meter Abstand zu was? Zum Stadion oder zueinander?
Zum nächsten. Und ihr müsst natürlich aufpassen, über welche Straßen ihr fahrt, ne?
Ja, wir mussten sehr viel Strafe zahlen, das ist richtig. Ja. Aber wir könnten immerhin wieder mit dem Auto fahren. Fliegen ist schwierig, aber wir könnten wieder mit dem Auto fahren. Wir fahren einfach trotzdem hin. Warum nicht?
Ja. Und warten wieder einfach vom Buckingham Palace mit dem Kasten Köbi.
Interessant ist aber auch, ich meine, warum auch nicht? Sie haben ja noch 4 Monate Zeit, bis die Saison wieder losgeht, Anfang September. Die NFL bereitet ja alles vor, als würde die Saison starten am 9. Mai. Das müsste Samstag sein, richtig? Wollen Sie ja, Freitag oder Samstag, wollen Sie ja den Spielplan veröffentlichen.
Das wird alles sehr, sehr interessant und spannend. Vor allen Dingen, wenn man gefühlt keine OTAs, Minicamps, whatsoever hat, bin ich gespannt, ob das am Ende gut oder schlecht. Also selbst wenn die Saison stattfindet, was wir ja alle hoffen, bin ich dann sehr gespannt, in welcher Form da wer irgendwie wie aus dem Sommer kommt. Gucken wir mal. Ist sicherlich auch gleich ein interessantes Thema, mit Sandro Platzgrummer drüber zu sprechen, wie denn aktuell die Lage da drüben ist. Betrifft ihn ja auch direkt.
Luca Kühl,
ja, vielleicht schreibt, hat er ja auch schon Insights irgendwie gehört, mal vom Training-Stuff oder so, wie mit ihm geplant wird.
Wer weiß.
Luca Kühl schreibt auf YouTube, London trauert um die Footballerei-Invasion. Jörg Fenin schreibt, die gute Nachricht ist, Kutsche braucht keine schlechte Musik im Bus hören. Das ist richtig, vielen Dank. Immerhin ein positiver Aspekt. Die Frage, um ein bisschen zu spoilern, wird die NFL-Saison 2020 überhaupt stattfinden, ist übrigens Thema im NFL-Boulevard am kommenden Mittwoch. Den haben wir gerade aufgezeichnet. Also falls euch das interessiert, falls ihr auch mitfiebert, ob die Saison überhaupt stattfindet, dann sei euch der Boulevard am Mittwoch empfohlen. Ein zweites In haben wir noch. Wahrscheinlich mehr ein In für uns als Zuschauer als ein In für ihn selbst. Und zwar gibt es, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, jetzt seit kurzem eine Doku über Alex Smith, den Quarterback, der sich damals für in Diensten der Washington Redskins schwer am rechten Unterschenkel verletzt hat. Im November 2018 und im Project 11 heißt das, bekommt man Einblicke, was dort alles schiefgelaufen ist. Der Unterschenkel war ja mehr oder minder Matsch, Totalschaden. Dann gab es eine Operation, dann gab es Komplikationen, fleischfressende Bakterien plötzlich im Unterschenkel. Es bestand Lebensgefahr, die Amputation hat sogar gedroht. Insgesamt waren 17 Operationen notwendig, um das Bein zu retten. Und in dieser Doku kommt halt Alex Smith zu Wort und erzählt, wie es damals war. Seine Frau kommt zu Wort, J.J. Watt, der damals an dem Tackle an ihm beteiligt war, kommt zu Wort. Also es ist schon brutal, und ich habe nur den Trailer bisher gesehen, also das ist nichts für leichte Nerven. Habt ihr die ganze Doku schon gesehen, Remo Stolle?
Nee, ich auch noch nicht. Ich habe auch nur dieses Bild gesehen, was dann gestern rumgegeistert ist bei Twitter, glaube ich, von diesem offenen Unterschenkel. Eieiei, ich weiß auch nicht, ob ich die Doku dann sehen will, hat mir schon fast gereicht eigentlich. Also ich bin da dann irgendwie... Also bei solchen Sachen auch immer ein bisschen empfindlich.
Dabei bist du ja Doktor eigentlich.
Ja, operiere wenig am offenen Patienten tatsächlich. Okay. Mehr in der Diagnostik zu Hause.
Ja, Dr. Love.
Und
Also ich hab mir ein bisschen davon, gab ja auch im Vorfeld schon Sachen und habe tatsächlich viel gelesen dazu. Gibt Leute, die echt noch lesen. Fand es auch sehr spannend, einen großen Artikel gelesen, wo unter anderem seine Mutter zu Wort kam, seine Frau, verschiedene Ärzte und so weiter und so fort. Das Schlimme ist, man liest sich das so durch und denkt so, Moment mal, so dramatisch war's? Also es klang, finde ich, in der Außenkommunikation nie so heftig, wie es wohl scheinbar war, dass es wirklich um Leben und Tod teilweise ging. Das fand ich schon ziemlich krass, weil man, ja, man hat von Infekt gehört, aber dass es wirklich so am Ende war, dass irgendwie quasi der komplette Knochen offen gelegen haben soll, das ist schon ziemlich, also die Ärzte haben es ja vergessen, mit einer Kriegswunde quasi, mit einer Militärwunde, nicht mit einer Sportverletzung. Das fand ich schon heftig und ich finde es wahnsinnig bewundernswert, wie jemand sich dann so da durchkämpfen kann und will, wie er diesen Mut behält. Finde ich echt beeindruckend. Ist ja auch gewisse Risiken gegangen. Ich glaube, sie wollten einen Muskel aus dem Arm nehmen. Das wollte er nicht, weil natürlich als Quarterback sagt er, ist meine, ne, mein Arbeitsgerät, musst du aus dem anderen Bein nehmen, ist aber ein wahnsinniges Risiko, weil am Ende des Tages geht's schief und dann hast du quasi, kannst du gar nicht mehr wirklich stehen auf beiden Beinen. Also es ist wirklich super spannend, sich das ganze Thema mal reinzuziehen und finde ich, Chapeau. Chapeau für Alex Smith, dass der da kämpft. Wie groß die Chance tatsächlich ist, dass er irgendwann nochmal spielt, auch wenn er natürlich das als sein großes Ziel ausgibt, weiß ich nicht. Das ist ein langer Weg, aber trotzdem, wenn man sich die auch anguckt, wie er kämpft und wie er trainiert, das ist schon Respekt.
Erschreckend finde ich tatsächlich immer wieder die Parallelen zu Joe Theismann damals, der ja auch Starting Quarterback der Redskins war. Es ist am selben Tag passiert, also bei Theismann war es der 18. November 1985, bei Smith war es der 18. November 2018. Es ist dieselbe Verletzung, es ist auch an der 39-Yard-Linie gewesen. Also das ist schon brutal. Also
beim gleichen Spielstand.
Beim gleichen Spielstand. Also Wahnsinn. Ja. Echt krass. Ja, also wer jetzt kein leichtes Gemüt hat, ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung von uns, diese Doku. Dann ist natürlich noch ein Out. Das vielen Dank an Pete Mesreen, schreibt es gerade auf YouTube. Don Shula ist verstorben. Meistertrainer, großer Trainer, einer der besten Trainer der NFL aller Zeiten, ist 90 geworden, also ist zumindest 1930 geboren und 2020 gestorben. Ich bin ehrlich, ich wusste gar nicht, dass der noch lebt.
Ja, hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, der legendäre Coach der Dolphins auch, wenn ich mich nicht täusche.
Undefeated. Ja. Undefeated. Einzige genau. Undefeated Season ever. Don Shula.
R.I.P.
Also ein In für Gott, ein Out für uns und ein Out für ihn. Aber wir haben noch ein anderes Out, bevor wir gleich zu Sandro kommen. Und zwar ist das Talvin Smith, Linebacker der Jaguars, der in der vergangenen Saison freiwillig ausgesetzt hat. Seinen Vertrag hat ruhen lassen, weil er gesagt hat, er möchte erstmal sein Privatleben in Ordnung bringen. Jetzt wissen wir vielleicht, was er damals damit gemeint hat, weil er es beim Sex mit einer 17 oder ihm wurde nachgewiesen oder er wurde erwischt, wie auch immer man es nennen will, dass er Sex mit einer Minderjährigen, mit einer 17-Jährigen hatte. Er wurde verhaftet, ist gegen Kaution jetzt mittlerweile wieder freigelassen worden. Jetzt wird die Rückkehr sicherlich noch ein bisschen schwerer für ihn zurück in die NFL, weil die Jaguars natürlich auch nicht begeistert sind von so einer Meldung. Was ein bisschen schade ist eigentlich, Stolle, ne? Weil du hattest letzte Woche den Draft der Jaguars gelobt und wenn jetzt theoretisch auch noch Talvin Smith zurückgekommen wäre in der kommenden Saison, ja, würde zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Jacksonville wieder Saxonville mehr wird, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, wie der Stand war, ob er jetzt schon wieder sich dazu geäußert hat, dass er zurückkommen wollen würde. Ja gut, wenn man es nüchtern betrachtet, letzte Saison haben sie auch ohne ihn gespielt, aber es ist ja eher die Sache an sich, nicht der Spieler, der hier das Thema ist, sondern die Sache an sich. Ich weiß nicht, könnt ihr mal Dr. Love fragen, was er dazu hält, davon hält, von Sex mit Minderjährigen.
Jetzt kein nicht direkt medizinisches Thema, aber was man da gelesen hat, ist auf jeden Fall lässt nicht auf einwandfreien Charakter des Herrn Smith schließen. Also zu dem, was man gelesen hat, immer vorsichtig sein bei allem, finde ich. Aber das, was man liest, ist es ja relativ wohl offensichtlich, dass er von Beginn an wusste, dass sie wohl auch gerade erst 17 geworden ist. angeblich hat er ihr wohl nach dem ersten Schäferstündchen auch Geld angeboten, und zwar die unfassbaren Betrag von, ich glaube, es variiert zwischen 100 und 200 Dollar, die Meldung, damit sie niemandem was davon erzählt. Ja, ich glaube, den sehen wir in kürzerer Zeit auf jeden Fall nicht in der NFL.
Okay, das war soweit unsere Kategorie In und Out mit den wichtigsten Meldungen der vergangenen Tage. Wir holen jetzt gleich wie von Geisterhand Sandro dazu. Stolle wird euch einleitend nochmal ein bisschen was zu Sandro sagen. In der Zwischenzeit würde ich euch gerne nochmal wieder was empfehlen. Und zwar, wenn ihr uns, also die Footballerei, gern als Podcast hört, also auf Audioerlebnisse steht, dann wollen wir euch auch Blinkist nochmal ans Herz legen. Blinkist, das schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. Das ist eine App, mit der man aus mehr als 3000 Sachbüchern aus über 25 Kategorien zusammen komprimiert in 15 Minuten alles Mögliche anhören kann, über neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller. Jeden Monat kommen auch 40 15-minütige Titel neu hinzu. Also wer Podcast mag, wird Blinkist lieben. Und das ist neu, es gibt jetzt ab sofort auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Auf Deutsch und auf Englisch ist das anzuhören. Und das Geile ist, weil ihr die Footballerei gerade hört oder seht, könnt ihr es kostenlos 7 Tage lang testen und unter den eingeblendeten Link von Chris unter blinkist.de/footballerei bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Also schaut da mal rauf. Wer Podcast mag, wird auch auf jeden Fall Blinkist mögen.
Aber wichtig ist doch, Kutsche, wann wird dein Buch oder deine Bücher vertont? Von wem hast du Gastsprecher und wann kann man die bei Blinkist anhören?
Sobald man wieder auch näher zusammenrücken darf. In so einem Tonstudio ist das, glaube ich, in so einem engen Tonstudio ist das gerade sehr schwer.
Ja, okay.
Aber also leg da auch gern nochmal ein Wort für mich ein. Ich hätte da auch Bock drauf.
Machen wir.
Stolle, magst du übernehmen?
Während Kutsche jetzt einmal tief Luft holt, es war ein sehr, sehr schöner Monolog, Kutsche, und während du jetzt mal kurz Luft holst, ihr seht ihn wahrscheinlich schon in unserer runden Menze hier unter uns, der auch aussieht wie ein Sportler. Und zwar Österreichs Antwort auf Chris Jeffrey, aber es ist Sandro Platzkommer. Hi, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's gut. Danke fürs Einladen.
Ja, sehr gerne. Doch, Sandro, wir sind doch schon ein paar Jahre aus unseren Zeiten bei den Swaco Raiders. Vielleicht kennt nicht jeder in unserer Community dich, obwohl wir natürlich viele Fans haben, die A, aus Österreich kommen oder B, sich einfach für Football in Europa interessieren. Erzähl doch mal kurz über dich. Wie alt bist du? Wie bist du zum Football gekommen? So ein bisschen vielleicht auch deine Erfolgsgeschichte in Österreich. Wie viele Titel hast du mit den Raiders jetzt schon geholt? Ungefähr.
Also ich sag's mal ganz grob. Ich habe angefangen, Football zu spielen 2003. Mehr oder weniger. Ich hab immer irgendwie einen Sport gebraucht als Kind, weil ich viel Energie gehabt habe. Und dann war Football irgendwann die perfekte Mischung einfach aus Laufen und Körperkontakt und Ball fangen und werfen, das hat mir super getaugt. Und dann habe ich damals Football angefangen, nachdem mein Bruder schon angefangen hat. Also wir sind eine Football-Familie, die Schwester ist Cheerleaderin, der Bruder spielt auch, der Papa ist auch integriert, wir sind einfach eine ganze Football-Familie immer schon gewesen. Und dann ist es losgegangen, mehr oder weniger. Ich habe die ganzen Nachwuchs eigentlich von den Raiders durchgemacht, von eben 2003 bis, ich glaube 2014 waren wir letztes Jahr im Nachwuchs, wo ich dann sozusagen mit 17, 18 Jahren zur Kampfmannschaft gekommen bin, habe mit den Raiders selber jetzt, also mit dem Nationalteam habe ich einige Titel geholt und mit den Raiders selber habe ich jetzt 4 Austrian Bowl Titel in 5 Jahren und 3 CFL Titel in 5 Jahren sozusagen geholt. Und jetzt in den letzten 2 Jahren hat es ja noch dieses extra Final gegeben, also das einmal das Super Final, einmal das ECTC Final, das haben auch beide gewonnen, also einige Titel, was ich jetzt mit den Raiders schon geholt habe.
Da sind eine Menge Titel für alle deutschen Zuschauer da draußen. Mag ich das kurz erklären? Kampfmannschaft, in Deutschland heißt es Herrenmannschaft. Finde ich eigentlich Kampfmannschaft geiler. Jetzt erzähl doch mal kurz das Thema NFL Pathway Program. Wie ging das für dich los? Wer kam wann wie auf dich zu und wie ging es dann eigentlich, wie ist das passiert?
Ja, das war eigentlich ein langer Zeitraum, wie sich das entwickelt hat. Also angefangen hat es eigentlich mit dem Alessio auch zum Beispiel. Also wir haben mehrere Coaches über die letzte Saison, also wirklich genau vor einem Jahr, mehr oder weniger im Mai ungefähr, geschrieben, dass sozusagen mein bester Football noch vor mir ist. Und da gehört Alessio dazu, da können auch andere europäische Coaches, gegen die ich schon gespielt habe, teilweise dazu. Die haben mich sozusagen empfohlen für, also bei dem Will Price, dem Leiter von diesem Programm sozusagen. Der hat mir dann sozusagen auf seine Liste getan und ich weiß nicht, ob man mich davor schon gekannt hat, aber da hat einfach erstens die Raiders, dadurch, dass die Raiders doch sehr bekannt sind, sehr erfolgreich sind und ich auch so irgendwo bei den Raiders recht aufgefallen bin, bin ich sozusagen auf diese Liste gekommen, dass ich da gescoutet worden bin und sie haben gesagt, ja, jetzt laden sie mich ein zum International Company in Deutschland. Das war dann im Oktober. Ich habe dann da genau Bescheid gewusst, habe ich erst im September. Das heißt, ich habe dann 6 Wochen nochmal mich darauf vorbereitet, nach der Saison, wo man ein bisschen Ouchies hat überall. Habe dann dort mich ganz gut präsentiert. Bei dem Testing ist ja mehr oder weniger wie NFL Combine, nur halt in Deutschland und nur mit knapp 50 Athleten aus der ganzen Welt. Also laden sie einfach, ich glaube, immer nur eine sehr eingeschränkte Zahl an Spielern ein, wo sie glauben, die hätten eine Chance. Und letztendlich sind dann eben 9 weitergekommen. Die haben dann eben unter Umständen eben auch ich. Wir haben da Bescheid gekriegt im Dezember, dass wir für 12 Wochen nach Florida zum Trainingslager gehen. Oder waren es 10? Und haben uns dann natürlich vorbereitet. Dementsprechend sind dann im Jänner nach Florida auf die MG Academy gegangen, wo alles natürlich gecovert ist von der NFL, also das ist ein etabliertes Programm, da wo wir jetzt selber nichts reinstecken haben müssen, was auch zeigt, dass es sehr professionell ist und dort ist das Training sozusagen passiert und es war eine extrem coole Zeit, hätte man so oder so viel gebracht, ob ich es jetzt reingeschafft hätte oder nicht und ja, letztendlich haben wir diesen Pro Day gemacht, leider etwas früher als geplant wegen diesem Virus, aber zum Glück dann doch noch und sind demnach auch ein bisschen früher wieder retour nach circa gut 8 Wochen sind wir wieder ins Landeheim gekehrt. Jetzt bin ich seit ja, 6 Wochen circa wieder da und habe sozusagen bis zu dem Draft abwarten müssen, ob ich jetzt tatsächlich von diesen 9, die was drüben zum Trainieren waren, einer der 4 bin, die es jetzt tatsächlich zum Team schaffen. Und bin jetzt froh, dass es funktioniert hat und bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, bevor wir dazu kommen, ganz kurz, kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, was in diesen 8, wo musst du ja wahrscheinlich Pause, was auch immer, Arbeit, Studium zurücklassen und was passiert dann da drüben eigentlich? Was trainiert ihr? Weil Draft gestanden hast du ja wahrscheinlich schon.
Ja, das ist eine lange Geschichte eigentlich. Also es hat das mit, ich bin ja grundsätzlich bin ja Student, ich bin ja kein professioneller Spieler bei den Raiders, also ich tue nur, ich bin als Coach tätig im Nachwuchsbereich, bin auch als Trainer tätig an Schulen, aber primär bin ich eigentlich Amateurspieler, kann man schon so sagen. Und demnach habe ich jetzt keine Arbeit wirklich hergeben müssen. Das Einzige, was ich sozusagen regeln habe müssen, ist mit dem Studium, dass das alles passt. Die Nachwuchstrainerarbeit habe ich sozusagen schon abgeben. Aber da habe ich natürlich im Vorhinein schon Kontakt gehabt. Also wo das Ganze dann angelaufen ist mit diesem Testing schon, habe ich schon praktisch mir Gedanken darüber gemacht, wie kann es jetzt weitergehen, was mache ich, wenn. Und letztendlich ist es jetzt so, ich habe nichts verpasst eigentlich im Studium. Ich hätte jetzt ganz normal wieder einsteigen können, was super ist. Und so wie es jetzt läuft, mache ich dann einfach eine Pause und kann dann praktisch weiter studieren, wenn es eben wieder losgeht. Das war relativ praktisch.
Was studierst viele du? Viele Spieler, die in dieses Programm eine neue Position.
Also was ich studiere? Medizin in Innsbruck.
Ja. Kollege. Spaß. Ich habe damit nichts zu tun. Wenn es tatsächlich Fragen gibt, dann ist Sandro der bessere Ansprechpartner tatsächlich.
Aber auch ein ganz guter Punkt, also wie schon mal gesagt, wenn ihr Fragen an Sandro habt, schreibt es in die Kommentare. Wir wollen auch eure Fragen an ihn loswerden.
Genau, na, erzählen wir euch einfach erstmal so zum einen, wie das gelaufen ist da drüben, was da in den 8 Wochen überhaupt trainiert wurde und was mich auch super interessiert ist, viele Spieler, die darüber gehen, müssen ja für die NFL eine neue Position lernen. Du bist weiterhin Running Back. War da immer, dass du auf eine andere Position umschulst oder war einfach klar, nee, Running Back?
Also im Grunde, das Training dort schaut einfach so aus, mehr oder weniger aufstehen, Meeting, Treatment, Meeting, also Video-Meeting dann und dann Football-Training, Essen, dann Krafttraining, dann wieder Meeting und dann schlafen gehen. Also mehr oder weniger voll Schedule, halt immer nur mit Football. Sehr viel Training am Feld eben praktisch, dass man sich auf einen Pro-Day auch vorbereitet sozusagen, auf die ganzen Drills, was man da machen muss, aber auch Drills, die einem später als Footballspieler weiterbringen, also einen vorbereiten, falls man es reinschafft. dass man da sozusagen schon die Basis dafür hat. Also im Grunde eigentlich auch ähnlich wie das, was ich daheim mache, nur noch einmal, man hat einfach mehr Zeit dazu, man hat viel mehr Zeit für Regeneration, man kriegt auch Massagen dort, also das war eine tolle Geschichte, dass man das alles bekommen hat.
Joe Schmidt fragt dich, Sandro, auf YouTube, du wurdest doch bestimmt auch getestet in Anführungszeiten, also 40 Yard Dash, Broad Jump und so weiter, und fragt, ob du uns deine Werte verrätst.
Ich weiß die Werte leider gar nicht ganz genau. Mhm. Die sind sozusagen, die gehören nur der NFL irgendwo. Aber ich bin gelaufen um die 4,5, bin gesprungen, gute 3,20, aber also ähnlich wie bei den Raiders. Bei den Raiders bin ich auch teilweise schon 3,30 gesprungen, was sehr gut ist. Und beim Shuttle bin ich 3,92 gelaufen, glaube ich. Das war eine Zeit, was ich genau gehört habe. Beim L-Drill waren es 6,6. Benchpress habe ich 18 Reps gemacht. Und ja, ich glaube, das waren so die Hauptübungen. Ich meine, von den anderen gibt es nicht wirklich Nummern. Ich habe alle Bälle gefangen, was zum Fangen waren. Was ich an Routen gelaufen bin. Also, mehr gibt es da, glaube ich, nicht zum Sagen dazu.
Die Benchpress-Numbers hören sich an wie bei Stolle, oder?
Wie kam es denn dann? Ja, wie kam. Erzähl, Primo.
Nee, wollte nur hören. Hast du in den USA dann auch nochmal draufgepackt? Also, wenn du erzählst, du hast jetzt immer quasi Krafttraining. Also, ihr hattet morgens Meetings, dann auf dem Platztraining, dann nochmal Krafttraining jeden Tag.
Ja, also, wir haben sehr viel Training gehabt und im Vergleich schon, manche sagen, das Training ist extrem hart und es ist auch sehr hart, aber ich denke, das, was ich daheim schon gemacht habe, ist relativ ähnlich, das kommt schon in die Richtung, mit dem Unterschied halt, dass man einfach dort noch einmal mehr Zeit hat, man hat viel besseres Equipment, was einen riesen Unterschied macht, man muss nicht sich danach stressen, dass man noch Zeit hat zum Lernen für die Uni oder man muss dahin, man muss dorthin, man hat wirklich nur Zeit für das, das macht, finde ich, am meisten aus. Und eben vom Training her, man hat natürlich auch sehr gesundes Essen, immer zu gleichen Zeiten, das was auch hilft. Also ich habe schon, ja, es ist schwierig zu sagen, wie viel ich zugenommen habe, dadurch, dass ich eigentlich fast 2-3 Kilo leichter war, wo ich hingegangen bin, dadurch, dass ich eine Operation noch Anfang Jänner gehabt habe, die was eher unerwartet war, aber es hat dann zum Glück immer alles hingehauen und ich habe diese 2-3 Kilo dann gleich mal wieder drauf gehabt und auch dann 1-2 Kilo mehr. Also ich habe dann schon letztendlich schon 2 Kilo mehr, glaube ich, gehabt, wie jemals davor. Und demnach ist es auch wichtig, wenn ich Runback bleibe, dass ich meine guten 90, 95 Kilo habe. Aber wenn es dann doch leichter wird, ich glaube, dann wird es doch eher schwer als Runback. Dann ist man eher dann als Receiver besser dran.
Ihr Teilnehmer aus dem Pathway-Programm wurdet dieses Jahr auf die NFC East verteilt. Die Division war dran. Du bist letztlich bei den Giants gelandet. Ich habe gelesen, du hast auch schon mit dem Head Coach der Giants, Joe Judge, telefoniert. Würde mich interessieren, wie so ein Gespräch abläuft, ob er dir vielleicht sogar konkrete Forderungen stellt. Und dann gibt es ja mit David Bader, einem deutschen Defensive End von Schwäbisch Hall, noch einen, der es geschafft hat, der bei den Redskins gelandet ist. Hast du zu dem Kontakt oder vielleicht auch zu Jacob Johnson, der dieses Programm ja auch durchlaufen hat, auf einer ähnlichen Position spielt wie du als Fullback und tatsächlich auch NFL-Spiele für die Patriots gemacht hat? Also tauscht ihr euch untereinander aus?
Ja, schon. Also wir haben immer noch Kontakt. Ich meine, den David Bader kenne ich natürlich zu gut, weil der war ja mehr oder weniger mal 8 Wochen im gleichen Programm wie ich. Also eben jeden Tag gesehen, jeden Tag am Feld gesehen. Man war jeden Tag mehr oder weniger am Abend zusammen im Whirlpool. Also den habe ich schon ganz gut kennengelernt dort, muss man sagen. Generell, wir sind generell, ich glaube, ich habe viel Kontakt mit dem Markus Kuhn auch, vor allem, weil der ja, ich weiß nicht, ob man den von kennt.
Den kennen wir.
Genau, also der hat über den Giants gespielt, ist jetzt dort auch tätig am Front Office, hat er mal gesagt. Mit dem habe ich ein bisschen Kontakt, der kann mir da am meisten helfen. Mit dem Jakob Johnson bin ich auch in Kontakt, den habe ich auch kennengelernt auf der IMG Academy. Der war eine Woche dort zum Training, weil wir sozusagen alle Leute vom Perfect-Programm sind so irgendwo ein bisschen eine Familie, dass man sich dort sozusagen zusammen trifft und einfach Connections ein bisschen bildet. Also mit denen habe ich viel Kontakt. Und zur ersten Frage mit dem Coach, ja, das Gespräch, das ist jetzt nicht so spektakulär. Man sagt halt, es heißt halt dann, ja, sie haben jetzt einige Leute gedraftet und eben ist das letzte Teil vom Puzzle und sie freuen sich, mit mir zu arbeiten und wie es klingt, also ob ich mich darauf freue, also sagen sie sich natürlich, bin ich sehr, sehr froh drüber und ich glaube, die Giants sind ein tolles Team. Und es ist normalerweise, also so ein Gespräch braucht nicht allzu lang, da geht es erst einmal nur um dieses, um diese Info, dass ich wirklich dort bin. Das habe ich ja davor noch gar nicht gewusst, bevor ich angerufen worden bin, zu welchen Teams geht. Die NFC East habe ich ja schon länger gewusst, dass es die sein wird.
Und du bist natürlich total glücklich, dass es die Giants geworden sind.
Ja, also ich meine, ich habe mir schon mal überlegt, welche von den vier Teams, natürlich, man redet da lang drüber, man darf nach außen nicht sagen, welche Division es ist, das war noch nicht ganz offiziell, aber selber kann man natürlich da persönlich sag ich mal, sich Gedanken drüber machen und ich denke, alle vier Teams wären irgendwo cool und es hat jedes Team so seinen Vorteil, aber ich glaube, New York ist wahrscheinlich die coolste Stadt von den ganzen und ich glaube, die Giants sind auch ein familiäres Team, eine sehr tolle Organisation, noch fast, vielleicht sogar noch besser wie die anderen. Und ich glaube, dass ich da sozusagen die größten Chancen habe, erfolgreich zu sein.
Du bist ein vollwertiges Mitglied in diesem Kader, hast aber den Trumpf, wenn du jetzt nicht den Sprung in den Final Roster schaffen solltest, hast du zumindest einen garantierten Platz im Practice Squad. Gehst du aber da jetzt an die Sache, ja, ist nett, habe ich in der Hinterhand, aber ich will mich auf jeden Fall durchsetzen oder hast du auch eine Menge Respekt? Jetzt dir die Kabine zum Beispiel mit einem Saquon Barkley zu teilen und so weiter. Wie gehst du daran an die Sache?
Ja, ich meine natürlich sowohl als auch. Also ich freue mich schon sehr, natürlich dorthin zu kommen und von ihm zu lernen. Ich bin jetzt nicht einer, der was da hinkriegt und sagt, ja, ich bin besser als Saquon Barkley. Das ist nicht der Fall. Das weiß, glaube ich, jeder. Und mein Ziel ist es natürlich einerseits, es ist ein guter Backup-Plan, sage ich mal. Es ist ja ein Development-Programm, das heißt, wenn man es nicht reinschafft, dann hat man die Chance, sich ein Jahr dran zu adaptieren, nur im Practice Squad und dann im nächsten Jahr praktisch nochmal die Chance hat, wirklich dann nochmal den Active Roster zu schaffen. Man könnte dann sogar noch einmal ein Jahr drauflegen. Also ich glaube, diesen Extra Spot gibt es sogar für 2 Jahre, sprich spätestens im dritten müsste ich es schaffen. Aber es ist natürlich schon das Ziel, reinzukommen. Also der Jakob Johnson hat es ja letztes Jahr auch schon geschafft, im ersten Jahr. Und wichtig wird dann natürlich sein, über die Special Teams und in dem Sinne versuche ich einfach erstens nach wie vor einfach mein Bestes zu geben, weil das hat mir jetzt so weit gebracht und wird mir hoffentlich auch weiterbringen. Also ich gebe einfach mein Bestes und dann kann ich da mit einem guten Gefühl reinstarten, weil wenn es nicht funktioniert, dann habe ich wenigstens mein Bestes gegeben. Und versuche, während ich das Ganze mache, einfach von Barkley und von den, auch nicht nur ihm wahrscheinlich, sondern anderen Veterans, die sozusagen einen guten Job machen am Feld und generell, sage ich jetzt mal, professionell auftreten, dass ich versuche, von denen zu lernen. Und aber nicht mit ihnen wirklich zu competen, sondern erst einmal nur mit dem unteren Ende vom Depth Chart zu competen. Also eher mit dem vierten, fünften Running Back und mit einem gleichzeitigen Special Teams etablieren, das wäre wahrscheinlich der beste Weg, im ersten Jahr schon reinzukommen.
Kevin Betten hat eine spannende Frage, finde ich, an dich. Welcher Running Back aus der NFL kommt dir vom Stil am nächsten?
Das ist eine ganz einfache Frage. Da bin ich auch dort schon gefragt worden. Ich bin auch wirklich teilweise nach ihm benannt worden. Also ich habe mit dem Kareem Hunt und so trainiert. Die haben mich sogar manchmal Christian genannt. Also der Christian McCaffrey ist definitiv der, also zum Glück momentan auch einer der besten Running Backs und auch definitiv mein Typus, sage ich jetzt mal. Also wenn ich erfolgreich sein will in der NFL, dann muss es in dieser Richtung sein. Also er wiegt gleich viel wie ich, ist gleich groß wie ich. Jetzt muss ich nur noch schaffen, sozusagen die Bälle gleich gut zu fangen, gleich effektiv zu laufen. Das heißt, ich analysiere viel, was er macht. Und der ist definitiv, also ich meine, er hat sogar die gleiche Hautfarbe wie ich. Also ich glaube, von dem her habe ich da die größten Chancen, wenn ich so spiele wie er. Und das ist eigentlich auch das, was ich bisher gemacht habe. Also ich bin jetzt nicht ohne Grund der European McCaffrey genannt worden. Und es ist auch eine Ehre, das genannt zu werden. Also es ist ein großer Name inzwischen. Und da muss ich natürlich erst einmal beweisen, dass ich dem auch nur annähernd irgendwo würdig bin.
Ich habe noch eine Frage und zwar interessiert mich einfach mal, weil wir auch schon am Anfang der Sendung das Thema so ein bisschen hatten. Wie geht's jetzt eigentlich weiter in der NFL? Hast du Trainingspläne? Weißt du schon, wann es überhaupt rübergeht für dich? Musst du jetzt zu Hause irgendwas üben, irgendwas vorweisen an vielleicht Fitnesstrainern, die du jetzt machen musst?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist im Grunde, es läuft schon dieses Virtual Off-Season-Programm. Je nach Team unterschiedlich. Also was ich jetzt mal gerade habe, Giants sind eines von den Teams, von den wenigen Teams, wo die Rookies noch gar nichts wissen, also mehr oder weniger. Sie wissen ja selber noch nicht wirklich, wann kann es losgehen. Ich gehe jetzt einmal momentan am ehesten jetzt, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass es jetzt eher Ende Juni erst oder sowas losgeht. Also sprich, die ganzen Rookie-Minicamps, Veteran-Minicamps, OTAs werden virtuell stattfinden. Also man muss dann sozusagen einfach daheim trainieren und die meisten werden auch Pläne kriegen, die sie dann sozusagen dabei machen können, wenn sie überhaupt die Möglichkeit haben. Ich meine, wenn der Campus natürlich nicht offen ist, das haben nicht alle einen Kraftraum zur Verfügung und so ein Feld und das ganze Equipment, das wird dann schwierig. Aber im Grunde läuft das Ganze jetzt mal so ab und ich weiß gar nicht, wie genau das läuft. Bei mir ist mein Vertrag auch ein bisschen schwierig, weil ich noch in Österreich bin. Da gibt es irgendwelche rechtlichen Dinge mit Vertrag unterschreiben in einem anderen Land und so. Also das ist alles noch ein bisschen schwierig und das ist alles noch ein bisschen ein Fragezeichen, sage ich jetzt einmal an dem Punkt. Und alles, was ich einfach mache, ich versuche weiterhin so zu trainieren. Ich habe alles im Kopf, was wir auf der IMG Academy gemacht haben, was mich eigentlich bestmöglich darauf vorbereitet hätte und hat. Und das versuche ich jetzt einfach weiterzumachen und einfach vielleicht sogar noch einmal besser zu werden wie dort und zumindest die gleichen Dinge oder ähnliche Dinge zu machen. Und dass ich sozusagen von dem her kein Defizit habe, nur weil ich jetzt nicht dort bin und nicht dort schon trainieren kann.
Wirst du alleine gehen oder nimmst du deine Freundin mit oder deine Eltern oder deinen Bruder?
Vorher schon mal muss ich fast alleine gehen, weil erstens die Familie, die haben ja alle Arbeit, die sind ja beschäftigt in Österreich. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach jemanden mitnehmen. Besuchen werden sie mich garantiert, früher oder später. Die Freundin wird auch wahrscheinlich relativ viel mitgehen, wobei sie auch in Österreich anfangen möchte zu studieren. Ich muss erst noch die Schule jetzt fertig machen. Und dann im Sommer bin ich ja sowieso erst einmal, das Ganze ist ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, zu handeln am Anfang, weil solange ich nicht wirklich solange die Season nicht losgeht, bin ich mehr oder weniger im Hotel untergebracht, so viel ich weiß. Das heißt, man ist da praktisch von früh bis Abend mit Football, Trainings und Meetings beschäftigt und Regeneration. Und wenn es am Abend ins Hotel geht, dann hat man vielleicht nur 2 Stunden Zeit, wo aber niemand reinkommen darf. Da muss man selber lernen und sich die Zeit einteilen und auch früh genug schlafen gehen, dass man wieder fit ist. Also solange die Season eigentlich nicht losgeht, also während diesen Summercamps und Preseason ist es eigentlich fast nicht machbar, dass jemand anderer da überhaupt drüber geht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Eher wenn dann später dann als Besuch und vor allem, wenn ich dann später eine Wohnung habe, selber auch während der Season, dann ist es leichter möglich. Und dann wird die Freundin auf jeden Fall so oft wie möglich vorbeikommen.
Mich würde nochmal interessieren, das war ja immer dein großer Traum, irgendwann mal in die NFL. Diesen Traum haben viele und bei dir erfüllt er sich jetzt. Also wenn du, weiß ich nicht, abends einschläfst oder morgens aufwachst, also was macht das mit dir, dass du kurz davor stehst, jetzt tatsächlich den Sprung in die NFL zu schaffen?
Ja, es ist höchst motivierend natürlich. Also ich habe eigentlich alles, was ich mein ganzes Leben schon gemacht habe, ich meine, ich bin nicht auf eine Highschool gegangen und auch nicht auf College, weil das für mich einfach zu viel Risiko war, dann einfach zurückzukommen und mehr oder weniger nichts zu haben und so viel Zeitverlust auch dabei zu haben. Von daher ist es auch ideal, weil ich habe einfach in Europa immer mein Bestes gegeben. Ich versuche immer, so viel Zeit, was ich neben Studium und anderen Verpflichtungen habe, in diesen Sport zu stecken, ins Training zu stecken und bin natürlich jetzt deswegen auch extrem froh und stolz, dass ich das geschafft habe und vor allem eben, wie gesagt, sehr motiviert und sehr, sehr fokussiert, weil ich war bisher schon immer sehr motiviert zu trainieren für ein Raiders-Spiel natürlich, was auch was Großes ist, aber natürlich ist das dort um einiges größer, das heißt, da steigt die Motivation natürlich nochmal und macht einen irgendwo auch stolz.
Eine Frage an dich, Stolle. Du begleitest ja die Raiders über viele Jahre. Wie hast du Sandro immer so wahrgenommen? Und meinst du, da wird es jetzt auch in Österreich nochmal so einen richtigen Hype um Sandro geben? Was meinst du?
Ich glaube, den Hype um Sandro gibt es in Innsbruck schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, das ist jetzt nicht so neu. Ich hatte natürlich erst noch mit seinem größeren Bruder zu tun und ich kann mich noch relativ gut erinnern, wo Sandro die ersten Mal in einer Kampfmannschaft zum Einsatz kam und da war relativ schnell klar, okay, den Junge, den fängt so schnell keiner hier. Deswegen auf jeden Fall einen sehr coolen Weg gegangen, schon seit vielen Jahren eine ganz, ganz feste Größe, nicht nur bei den Raiders, sondern im europäischen Football. Deswegen finde ich es auch richtig, richtig cool und was ich halt auch, um mal ein bisschen Eigenwerbung für die Raiders zu machen. Du bist ja nicht der erste Raider, der sich in den USA einen Namen machen kann, wenn man jetzt man fängt natürlich ein bisschen kleiner an, aber auch der Thomas Aronokale spielt ja am College drüben, Christoph Händle spielt am College drüben in Baylor. Jetzt kriegst du die Chance auf die NFL. Also vielleicht kannst du einfach mal sagen, was macht diese Nachwuchsarbeit bei den Raiders aus? Denn da muss ja irgendwo müssen die Leute, Innsbruck ist ja jetzt nicht die größte Stadt der Welt, aber da kommen immer wieder richtig gute Football-Talente her.
Ja, einerseits, glaube ich, hängt es davon ab, dass in Innsbruck, es sind tatsächlich nicht alle aus Innsbruck, die wirklich da spielen. Also die kommen schon von teilweise Südtirol, teilweise einfach irgendwo anders in Tirol, wollen da studieren, auch unter Umständen wegen den Raiders. Und Innsbruck ist ja generell eine tolle Stadt zum Studieren. Und was zu diesem Nachwuchsprogramm, glaube ich, viel beitragt, ist einfach, das habe ich jetzt schon einmal beim Interview für die Raiders auch gesagt, ich glaube, es gibt kein anderes Team in Europa, bei dem man jetzt so gut vorbereitet sein könnte, wie ich es jetzt bin. Und das liegt, glaube ich, einfach an diesen amerikanischen Coaches, die nach und nach bei den Raiders waren und teilweise immer noch sind. Also alle Konzepte, was wir haben bei den Raiders, alle Plays und Ideen, wie das ganze Training abläuft, wie alles eigentlich so seinen Weg geht, das kommt ja alles, das ist ja alles nicht erfunden, das kommt alles von den USA eigentlich, teilweise von NFL-Coaches, von College-Coaches, die was mindestens ein Jahr da waren und zum Beispiel auch der Kyle Callahan, Sean Shelton, Lee Rowland, Shuan Fatah natürlich, Dan Morrison fällt mir da jetzt zum Beispiel noch ein. Also es gibt so viele Namen, die da waren und teilweise immer noch da sind, die da wirklich einen riesen Einfluss auf dieses Programm haben und gehabt haben. Und ich glaube, dass deswegen, also ich habe schon gemerkt, auch dort bei den Meetings, wenn ich mit meinem Runbase-Coach dort gemietet habe und verglichen habe ein bisschen, was die Combine-Leute so wissen, die jetzt gedraftet worden sind. Und die wissen teilweise nicht mehr oder großteils sogar nicht einmal mehr wie ich. Also ich glaube, die Ausbildung bei den Raiders ist top. Und ich wüsste jetzt wahrscheinlich an der Stelle kein anderes Team in Europa, wo man einen besseren Namen hätte machen können oder auch mehr lernen hätte können in dieser Zeit.
Sehr schön. Kutsche, gibt es noch Fragen von der Community?
Na, es gibt hier noch eine von Joe Schmidt. Was würdest du sagen, Sandro, sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Also wo würdest du dich deiner Meinung nach noch verbessern können? Wo ist noch Luft nach oben?
Also generell gesehen sind meine Stärken auf jeden Fall, glaube ich, dass ich vom Kopf her recht stark bin, dass ich mich sehr viel auskenne und inzwischen ein gutes Gefühl entwickelt habe, was ich wie machen kann, wie mein Körper was reagiert, durch das ganze Training auch und wie ich inzwischen auch Verletzungen teilweise vermeiden kann. Ich glaube, das ist eine große Stärke und eben auch vor allem dieses Knowledge, also dieses Wissen, was ich habe, wo mir garantiert die Amerikaner alle unterschätzen werden. Ich glaube, die werden wahrscheinlich nicht wissen, dass ich genau weiß, wie welcher Play genau läuft, wer wen blocken muss, wie die ganzen Blocks heißen. Das sind also Sachen, ich glaube, dass ich da einen riesen Vorteil habe. Und jetzt auch auf die NFL gesehen, da wird wahrscheinlich ein Nachteil sein, dass ich einfach von einem anderen Speed komme. Also wenn man in Österreich Football spielt, dann ist das noch langsamer als in der NFL. Das wird ein großer Nachteil sein, den wahrscheinlich andere College-Spieler nicht haben, weil wenn man jetzt zum Beispiel wieder McCaffrey bei Stanford gespielt hat 4 Jahre, dann hat man schon andere Gegner gewöhnt, sage ich jetzt einmal, wie ich. Und ist einfach da das Ganze schon professioneller angegangen. Ich glaube, dass das einfach ein großer Nachteil sein wird. Und vielleicht auch ein Nachteil dadurch, dass sie manchmal vielleicht, dadurch, dass sie alles ein bisschen, sage ich jetzt mal, als Mediziner aus der wissenschaftlicheren Sicht sehe, ein bisschen zu wenig crazy reingehe, sondern eher ein bisschen zu bedacht. Das könnte vielleicht ein minimaler Nachteil sein, aber könnte mir auch zum Vorteil kommen. Also das wird sich dann hoffentlich zeigen.
Ja, wunderbar. Gibt's noch weitere Fragen, Kutsche?
Nee, das war es erstmal. Christian Sonnabend ist überrascht, dass du genauso viel wiegst wie CMC.
Ja, aktuell, glaube ich, 93 Kilo. Ich weiß nicht, was er jetzt wiegt. Beim Combine hat er tatsächlich exakt die gleiche Nummer gehabt wie ich beim International-Programm jetzt. Und er ist auch gleich groß. Also deshalb war recht lustig zu sehen, weil ich habe mir durch seinen Combine auch angeschaut, ein bisschen verglichen, wie würde es ausschauen, wenn es super ausschaut, weil man sagt ja, der hat einen super Combine gehabt. Ich bin tatsächlich auch bei manchen Drills, rein von der Zahl her, kann man das jetzt schwer vergleichen, ob das jetzt wirklich die Zahlen so exakt sind, weil sie auch die meisten Drills mit Hand gestoppt sind. Aber da bin ich teilweise sogar, sage ich jetzt mal, habe ich die Nase vorn bei manchen Drills und aus dem muss ich auch schöpfen. Also ich muss daraus schöpfen, dass ich einfach von Natur aus relativ explosiv bin und immer schon gut war bei einigen Drills und von dem her glaube ich, da kann ich viel rausholen.
Felix R. fragt noch, was ist dein Lieblingsteam? Da musst du wahrscheinlich aus politischer Korrektheit sagen, dass es natürlich die Giants sind.
Ja, ich habe immer in den letzten Jahren die Saints immer ganz gern verfolgt. Ich war ja schon einmal mehrmals in New Orleans, deswegen habe ich die Saints immer gern mögen. Ich würde jetzt aber trotzdem nicht lieber zu den Saints gehen, wie zu den Giants, weil ich glaube, dass die Giants von dem her für mich besser passen, wo ich sozusagen das mehr familiäres Team, das ist vielleicht mehr auf mein Programm ausgelegt, also so wie ich praktisch auf das auslegt, wie ich vielleicht wie ich mich zeigen kann. Und aktuell auch vor allem ein Team, wo viele neue Coaches sind. Es ist ein jüngerer Quarterback, der vielleicht leichter zu überzeugen ist, also leichter von dem leichter das Vertrauen zu bekommen ist, als wie vom Tom Brady oder Drew Brees jetzt zum Beispiel. Auch einfach der Head Coach ist neu, der Running Backs Coach ist neu, die sind alle nicht jetzt so eingesessene Spieler, wie jetzt bei den Saints teilweise, oder Coaches vor allem, die dann praktisch einfach schwierig zu überzeugen sind, weil sie immer noch eher so ein bisschen konservativer sind, sage ich jetzt mal.
Und Chris Giss fragt dich noch, was wahrscheinlich interessant ist für alle Talente, die denselben Weg gern gehen wollen wie du. Der fragt, wie ist die Finanzierung und der Unterhalt geregelt im Pathway-Programm? Also bekommst du Geld? Bekommst du Gehalt?
Das ist etwas, über das ich eigentlich gar nicht reden darf. Ich habe nichts zahlen müssen, das kann ich sagen. Also, aber man muss schon, also mal, wenn man davor was verdient hat, dann muss man das halt einfach ein bisschen aufgeben dafür, glaube ich. Also, wenn man sozusagen diesen Traum hat, da mitzumachen und wenn man schon die Ehre hat, da eingeladen zu werden, dann muss man halt diese paar Monate sozusagen da einen Weg finden, dass man das trotzdem machen kann. Und ich bezweifle jetzt, dass für irgendwen das jetzt ein Problem darstellen sollte.
Und vielleicht können wir das noch nehmen als letzte Frage. Florian Frank fragt, fragt sich und auch dich, wie die Amis deinen Nachnamen aussprechen.
Ja, die Frage bin ich jetzt schon ein paar Mal gestellt worden. Sie nennen mich eigentlich immer Sandro Platzgammer. Das ist so die Pronunciation gewesen. Aber im Grunde, sie fragen mich auch meistens, also wie spricht man das aus? Und ich sage es ihnen meistens auch so, weil Platzgummer, das sagen nachher viele nicht. Manchmal sagen sie Platzgummer, aber das klingt eigentlich auch nicht besser wie Platzgammer. Also ich bin jedenfalls froh, dass es nicht ganz ein normaler Name ist, weil man kann ihn aussprechen. Es ist nicht ganz unmöglich wie manche Namen, aber es ist auch ein bisschen was Besonderes. Also weil ja, wenn jetzt Smith heißen wird, dann wäre es mir ein langweilig.
Ja. Kriegst du einen Spitznamen oder hast du schon einen Spitznamen bekommen von Amis?
Na, also ich bin eigentlich immer Sandro genannt worden. Manchmal eben, wie gesagt, McCaffrey oder Christian oder so. Haben sie mich wirklich manchmal genannt. Aber bei den Raiders, der Sean nennt mich manchmal Sandy oder eigentlich nennt man immer Sandy. Ich glaube, der hat mich noch nie Sandro genannt. Warum, das weiß ich eigentlich nicht genau. Also manchmal... Ich glaube, der Sean ist einfach sehr kreativ.
Wahrscheinlich bist du in den USA irgendwann der Gamma. Das klingt so ein bisschen wie der Gunner.
Ja, das würde ich sagen. Also, ich glaube, so einen Spitznamen muss man sich halt alles verdienen. Also, den kriegt man nicht einfach so.
Svenito85 schreibt, vielleicht wird es ja der Platzrunner. Auch gut.
Ja, kann auch sein. Also, mein Bruder hatte den Spitznamen AP. Das wäre jetzt da drüben Ehre gewesen natürlich, weil der Adrian Peterson heißt auch so. Deswegen war zwischendurch einmal das Thema SP die Frage, oder PS wegen PS, weil es die Pferdestreichen sind, aber das hat sich eigentlich nie so etabliert. Das hat Rinder Mario, ich glaube, Sebastian, du wirst ihn noch kennen. Rinder Mario hat es ja einmal probiert, glaube ich, den Namen einzubringen, aber der hat sich eigentlich nie so bewährt.
Ja, aber du, wenn du mit einem Spitznamen, wenn das nichts wird, unsere Community ist da, wie du jetzt schon merkst, sehr kreativ.
Ja, sonst einfach brav kommentieren überall nach und vielleicht sieht es irgendwer und behaltet es dann bei.
Irgendwann gibt es dann das passende T-Shirt in unserem Shop. Ja, Sandro, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch danke da draußen an euch für die vielen Fragen. Wir werden definitiv dranbleiben und dich begleiten und wünschen dir alles, alles Gute auf deinem Weg, dass du hoffentlich auch bald dann rüberkommst und rüber darfst. Und ja, viel, viel Spaß mit den Giants.
Danke dir und danke euch allen für die Einladung. Alles Gute.
Danke alles Sandro. Viel Erfolg.
Dankeschön.
Hier hat jemand noch gerade in den Kommentaren gefragt. Ich habe da spontan keine Antwort drauf. Du vielleicht, Stolle, Andreas Wagner fragt, hat jemals ein Österreicher den Super Bowl gewonnen?
Oh, ich glaube, es gab mal irgendeinen Kicker bei den Cowboys, oder? In den 70ern oder so? Ich glaube, ja. Frag mich nicht, ob er einfach nur gerne Schnitzel gegessen hat und deswegen Österreicher war. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es gab tatsächlich mal, ich glaube schon, ja. Und wenn ihr noch Highlights von Sandro sehen wollt, dann guckt mal auf Raiders.tv. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele in jedem Spiel.
Wir haben eine Blitzumfrage für euch. Und zwar, wie angekündigt, wollen wir jetzt, auch heute wird es übrigens nichts mit der Tagesschau, sorry dafür, wollen wir abschließend jetzt nochmal über Teams sprechen, die sich in der Free Agency und über den Draft unserer Meinung nach schlau verstärkt haben. und wollen daher über Teams sprechen, die 2019 nicht in den Playoffs waren, unserer Meinung nach 2020 aber in die Playoffs kommen. Deswegen eine kleine Fleißarbeit an euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Teams ihr da in diesem Rennen dabei seht. Und ich würde dich bitten, Stolle, währenddessen mal anzufangen. Was ist denn dein Team, das sich nach Free Agency und Draft jetzt als potenzieller Play oder das als potenzieller Playoff-Kandidat gilt für dich?
Also ich glaube, vorneweg müssen wir erstmal sagen, dass wir und wir drei uns entschieden haben, wir reden über alle Teams außer die Buccaneers, weil das wäre jetzt zu einfach. Lassen wir draußen vor. Es gibt tatsächlich einige, also das war eigentlich einfach, ein Team zu finden, aber schwer, sich dann wirklich nur für eins zu entscheiden. Weil ich finde, es gab eine Menge, die sich sehr clever verstärkt haben. Ich bin jetzt einfach mal dem Herzen gefolgt und habe die Raiders genommen. Ich glaube, dass Las Vegas direkt in der ersten Saison, so sie denn stattfinden wird, die Playoffs erreichen kann und hoffentlich auch wird. Das würde irgendwie passen. Ich finde, die Raiders haben einfach einen sehr, sehr geilen Job gemacht in der Free Agency schon. Mit Corey Littleton und Nick Kwiatkowski zwei Linebacker geholt, die, glaube ich, einen großen Einfluss auf dieser Defense haben werden. Und die Defense war, gerade diese Position, war wirklich eine große, große Schwachstelle. Auch Carl Nassib, finde ich, ist eine solide Verstärkung auf Defensive End. Keine überragende, aber mein Gott, der hat die letzten beiden Jahre auch immer seine 6-7 Sacks gemacht. Dann Jeff Heath ist, denke ich, eine ordentliche, auch solide. Also sie haben keine Malik Collins, Defensive Tackle auch. Es sind alles so Leute, auch noch in einem guten Alter. Da ist jetzt nicht dieser Wow-Superstar dabei gewesen, aber es sind alles Jungs, die definitiv eine Rolle spielen werden. Wie gesagt, vier davon werden Starter sein in der Defense, davon gehe ich zumindest aus. Und selbst ein Jason Witten mit seinen 84 Jahren wird dieser Offense noch ganz gut tun. Die Spieler, die gegangen sind, da war jetzt nicht so wirklich, also da weint man keinem so wirklich hinterher. Und im Draft, auch wenn ich selbst ihnen jetzt im Draft nicht die höchste Note gegeben habe, finde ich, dass sie am Ende vieles richtig gemacht haben. Ich hätte vielleicht mich für einen anderen Cornerback entschieden, aber Fakt ist, sie haben einen Cornerback genommen, was eine ganz wichtige Lücke war, die sie noch füllen mussten mit Arnett. Und man geht mal davon aus, jetzt, wenn alles richtig läuft, ist der Starting Cornerback. Dann hast du also schon fünf neue Starter geholt. Und dann hast du dir noch Receiver geholt. Rux wird ein Starter sein. Ich glaube, dass Edwards eine Chance bekommt, ein Starter zu sein. Finde ich sehr spannend an den Raiders. Und ich finde selbst den Bowden, dem sie jetzt eine Running Back Nummer gegeben haben, da bin ich sehr gespannt, wo sie den noch einbauen. Ob es am Ende ein Running Back wird oder ein Wide Receiver oder eine Mischung aus allem. Aber ich glaube, das ist so eine, das ist eine spannende Personalie. Also ich finde, die Raiders haben sich einfach grundsätzlich viele, viele Spieler geholt, die von Anfang an eine sehr große Rolle spielen können. Und ich glaube, die Defense hat ja letztes Jahr schon überraschend gut gespielt. Dafür, dass man quasi niemanden kannte in der Defense, sehr viele neue Gesichter da waren. Die Offense hat natürlich stark drunter gelitten unter AB und seinen ganzen Eskapaden und seinem Ausfall und hat sich davon ja auch in dem Sinne nie erholt, wenngleich Derek Carr, finde ich, eine sehr ordentliche Saison gespielt hat, auch ohne, dass er irgendeinen nennenswerten Receiver hatte. Und jetzt auf einmal hast du noch jede Menge Playmaker für die Offense geholt und erfahrene Spieler, die aber, wie gesagt, im besten Alter sind für die Defense. Ich glaube, auch wenn es eine wahnsinnig schwere Division ist, glaube ich, dass man die Raiders, mit denen muss man rechnen. Und ich, wenn du in Vegas bist, willst du Spektakel sehen. Und ich glaube, dass diese Offense echt Spektakel liefern kann nächste Saison.
Im Vergleich zu den letzten Jahren ist es rund um Derek Carr auch recht ruhig, ne? Also er wird gefühlt nicht so sehr in Frage gestellt wie in den letzten Jahren.
Ich weiß es nicht. Also ich finde, gefühlt seit 2 Jahren ist Derek Carr immer der erste Name, der als Quarterback, der getradet wird, genannt wird. Und auch in jedem zweiten Mock-Draft steht irgendwie, die Raiders draften einen Quarterback. Also das geht irgendwie nicht weg. Aber für mich gibt es keinen Grund, ihn zu traden oder einen anderen Quarterback zu draften. Natürlich muss man ganz ehrlich sagen, mit den Waffen, die er jetzt hat, mit einem Rux, mit einem Edwards, mit einem Waller, mit einem Witten, mit einem Jacobs, da musst du jetzt dann auch abliefern, ganz klar. Sonst wird das wieder alles noch lauter, was man schon gehört hat. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es ist alles da, um echt gute Saison zu spielen bei den Raiders.
Aber Witten als Waffe zu betiteln, ist ja jetzt auch ein bisschen.
Naja, Es geht doch, im Endeffekt geht es doch, also es geht ja nicht darum, dass Jason Witten 70 Bälle fängt bei den Raiders, aber in der Red Zone, und ich glaube, dafür haben sie ihn geholt, wird er halt eine Waffe sein. Da ist er einfach immer, er wird nicht zum Blocken da sein. Und ich glaube, wenn du in der Red Zone so eine Waffe hast, dafür kann er schon noch seine Rolle spielen, glaube ich, seine 5-6 Touchdowns fangen.
Ich bin gespannt, aber ich glaube auch, dass viele auch in den letzten Wochen immer noch Mariota geschrieben haben, dass der irgendwann die Rolle übernimmt, dass der quasi, was ihm widerfahren ist letzte Saison, jetzt quasi an Derek Carr weitergibt, glaube ich nicht. Also von Mariota bin ich kein Fan. Ich glaube, da ist mit Derek Carr sind sie da besser bedient.
Ich glaube auch nicht, das finde ich, also ich weiß ja nicht, wo holt man das her? Also Mariota hat es nicht geschafft, im Laufe der Saison in irgendeiner Form an Ryan Tannehill noch vorbeizukommen, der einfach sehr, sehr gute Saison gespielt hat, sehr ordentlich gespielt hat, aber jetzt auch in keinster Form spektakulär. Ich sehe nicht, dass der auch nur ansatzweise an Derek Carr rankommt, und ich finde den Quarterback-Room der Raiders hinter Derek Carr, nennen wir es mal, interessant mit Mariota, DeShone Kizer und Nathan Peterman. Das ist doch... Also dann sehe ich doch eher den Peterman, der die Starlings bekommt. Ibims, da kommt zurück mit einem riesigen Comeback.
Ibims in Vegas. Ich habe gerade mal eure Kommentare hier durchgescrollt. Überdurchschnittlich oft werden die Cardinals genannt. XR44 schreibt hoffentlich mal wieder die Lions. Das wäre natürlich auch was. Remo, wen hast du denn so auf der Uhr?
Also die Cardinals hatte ich tatsächlich auch. Hatte ich überlegt erst, ob ich die Cardinals nehme. Dann ist mir aber eingefallen, in welcher Division sie spielen. Und dann hatte sich das Thema schon wieder erledigt. Ich habe mich für die Cowboys entschieden. Ist natürlich auch ein bisschen einfacher, und Sleeper sind sie ja nun wahrlich nicht. Aber sie haben letzte Saison die Playoffs verpasst. Und deswegen qualifizieren sie sich. Jerry Jones hat auf seiner Yacht, finde ich, vieles richtig gemacht im Draft. Hatte natürlich Glück irgendwie mit Lamb. Und natürlich ist, muss man sagen, also von den Namen, was auf dem Papier steht, ist das sicherlich eine der besten Offensiven, die es in der NFL gibt. Also rein auf dem Papier. Kellen Moore haben sie auch behalten. Der hat schon gezeigt, dass er auch eine gut geölte Offense irgendwie auf den Platz bringen kann. Und dann ist jetzt quasi für mich unabhängig davon, ob Prescott oder Dalton spielt, weil ich leistungsmäßig da tatsächlich jetzt keinen riesen Unterschied ausmachen würde. Haben sie, Wide Receiver Core ist wahrscheinlich eine der drei besten der NFL. Dazu hast du Elliott, dazu hast du immer noch, auch wenn die nicht mehr so dominant ist wie vielleicht noch vor 3 Jahren, hast du immer noch eine starke O-Line, sodass sie auch, wenn sie in Shootouts geraten, sollten sie genug Waffen haben, um da siegreich hervorzugehen. Dazu kommt, dass sie eine Division haben, die, naja, zumindest die Redskins und Giants sind nett gesagt noch im Aufbau, und auch die Eagles haben, glaube ich, schöne Grüße an Lennart, mehr Probleme, als man nach so einem Super Bowl Run oder 2 Jahre nach zwei oder sind wir schon 3 Jahre nach dem Eagles Run?
Jetzt sind wir 2,5 sozusagen.
Die man da vermuten sollte, aber ja, auch wenn sie jetzt ganz, ganz viel Speed geholt haben, die Eagles, sehe ich, haben die Cowboys meiner Meinung nach mit Abstand den besten Kader in der Division. Sie haben sich auch in der Defense verstärkt, also sie haben vor allem die Line nochmal gestackt, haben Dante Repoe, da haben sie McCoy, also die haben schon wirklich viele Leute geholt. Sie haben jetzt einen vernünftigen Kicker mit Greg Zuerlein. Sie haben auch, Jeff Heath ist gegangen, dafür haben sie Clinton Dix geholt. Veterans, die vielleicht nicht mehr unbedingt in ihrer Prime sind, aber jetzt auch nicht schon völlig über den Berg. Von daher sehe ich die Cowboys auf einem ganz klaren Weg in die Playoffs. Der größte Punkt dabei ist, neben allen Verstärkungen, die sie jetzt hatten und dem guten Draft, den sie hatten, ist, dass sie einen neuen Trainer haben auch.
Da würde ich gleich noch eine Frage zu stellen wollen an dich, Stolle. Eins noch, Sayed hat gerade geschrieben, E-Beams hat heute Geburtstag. Ich habe das gerade nachgeguckt, das stimmt. Also herzlichen Glückwunsch an Nathan Peterman, Der hat heute Geburtstag und wird
27.
Er ist Jahrgang 94, also wird er 26. Also herzlichen Glückwunsch, Ibims, der Petermann. Einige von euch schreiben auch, die Cowboys haben vor allem einen guten Coach, zum ersten Mal seit Jahren. Cowboys haben auch kein Geklatsche mehr an der Seitenlinie. Du, Stolle, hast ja so ein zwiegespaltenes Verhältnis, würde ich es mal nennen, zu Mike McCarthy. Traust du ihm zu, dass der die Cowboys permanent erfolgreicher macht als zuletzt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich glaube, dass es genau der, also für die Packers war es richtig, das war Zeit. Und ich glaube, dass es auch für McCarthy gut war, dass er ein Jahr lang einfach mal keinen Job hatte. Ich glaube, das hilft dann auch manchmal, wenn man so lange an so einem Ort war, das ist wie mit dem Wald und den Bäumen. Ich glaube, so reflektieren, gucken, wo stehe ich, was habe ich gelernt in den letzten Jahren, was hätte ich vielleicht anders machen können. Und ich hatte einfach das Gefühl, von der ersten Pressekonferenz bis jetzt, dass das ein wahnsinnig guter Move ist. Ich habe auch, kenne ja jemanden, der bei den Cowboys in der PR-Abteilung arbeitet, und der hat mir auch, vor 2 Wochen haben wir telefoniert oder 3 Wochen, und der meinte, ist ein völlig anderer Typ als Garrett. Garrett war immer sehr in sich gekehrt, nicht der große Scherzkeks. Und McCarthy ist so wirklich so ein ganz herzlicher, offener, lustiges Kerlchen. Immer hört auch zu, also interessiert sich auch für die Leute so drumherum, nicht nur für seine 53 Spieler. Ganz andere Stimmung im Office, beziehungsweise im Lockerroom. Und ich glaube, dass er für die Cowboys genau der Richtige ist. Es ist die Erfahrung, die er mitbringt. Einfach, er hat einfach verdammt viel Erfolg gehabt. Er hat sicherlich auch Fehler gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, daraus hat er gelernt. Und für die Cowboys ist es das Beste, was ihnen passieren konnte. Und ich mache mir das erste Mal seit, keine Ahnung, Mitte der 90er wirklich Sorgen, dass die Cowboys gut sein könnten.
Okay. Als wir gestern Abend kurz hin und her geschrieben haben, was wir denn heute thematisieren wollen, und diese Teamgeschichte bei rumkam, habe ich mich aus dem Bauch heraus sehr schnell für mein Team entschieden. Und zwar, jetzt haltet euch fest, die Cleveland Browns. Es ist ja mittlerweile schon fast Slapstick, dass sie gehypt werden und es dann doch nicht schaffen und doch wieder kläglich versagen. Aber ich habe mir dann auch noch mal den Kader angeguckt. Also eigentlich müssten die Browns jetzt, eigentlich müssten sie wirklich mal dran sein. Also der Hype-Train muss eigentlich wieder laufen. Mayfield ist im dritten Jahr, dann haben sie ja die O-Line noch verstärkt im Draft mit Jedrick Willis. Hatten generell einen guten Draft und einfach wahnsinnig viel Talent auf beiden Seiten. Also mit OBJ, mit Landry, Nick Chubb, Kareem Hunt, Miles Garrett, Greedy Williams, Denzel Ward und Grant Delpit haben sie auch noch gedraftet. Also es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Browns es jetzt nicht tatsächlich mal schaffen, zumindest mal wieder in die Playoffs zu kommen, vor allem, weil Pittsburgh jetzt sicherlich nicht stärker geworden ist, die Bengals sicherlich auch noch mindestens ein weiteres Jahr brauchen, um zumindest was den Division-Sieg angeht, ein Wörtchen mitzureden. Also Platz 2 hinter den Ravens stand jetzt, müsste den Browns eigentlich möglich sein. Die einzige Frage ist halt, sie haben mal wieder einen Rookie-Head-Coach mit Kevin Stefanski, nachdem sie keine gute Erfahrung mit Freddie Kitchens gemacht haben. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob der das jetzt mal, dieses durchaus vorhandene Talent, ob der das jetzt mal schafft, dass die Browns das auf die Bahn bekommen. Aber es müsste doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn wir uns in der kommenden Saison, Klammer auf, wenn sie denn stattfindet, Klammer zu, wieder über die Browns lustig machen können, oder?
Also sie haben vor allem, glaube ich, ja auch mit Conklin und dann Wills, haben sie die Line an 2 Positionen massiv verstärkt. Und das war meiner Meinung nach das größte Problem, neben dem Coaching-Problem, was sie nicht weiß, ob sie es noch haben, aber zumindest das Problem, was sie letzte Saison haben, haben sie zumindest nicht mehr. Also Freddie Kitchens war, glaube ich, ganz klar eine Fehlbesetzung, und viel schlimmer kann man es ja nicht machen. Also Stefanski, von dem hört man ja jetzt auch nichts Schlechtes. Bei Freddie Kitchens war ja schon im Vorhinein immer so die Frage, ja, haben sie den jetzt nur, weil Baker so eine gute Saison hatte unter ihm, oder also da gab es ja schon, bevor die Saison losging, irgendwie viele Fragezeichen, warum der jetzt Headcoach geworden ist. Bei Stefanski gibt es sie nicht. Ich glaube auch, dass die Browns jetzt, das letzte Jahr war es halt tatsächlich, haben die Line und der Coach das nicht ermöglicht, aber dass dieses Jahr kann es eigentlich nur. Sie haben auch da die Wide Receiver oder die Ballempfänger. Du hast Landry, du hast Beckham, dann hast du noch Njoku, einen jungen Tight End, der super ist, dann hast du Austin Hooper geholt, der ein super Catcher ist. Also es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn das schon wieder so ein Griff ins Klo wird dieses Jahr.
Du meintest, Stolle,
wenn's einer schafft.
Ja, Entschuldige.
Wenn es einer schafft, dann die Browns, ne?
Das stimmt.
Du meintest, Stolle, es gibt eine ganze Reihe Teams, die jetzt hier ein Wörtchen mitreden könnten an dieser Stelle. Gut. Wen hast du da noch so im Kopf?
Ja, ich glaube, mit wem man immer rechnen muss, ist am Ende die Steelers, die dann auch Big Ben ja wieder zurückhaben sollten. Das allein verändert ja schon mal ein bisschen die Sachlage in der Division. Ich finde, Indianapolis muss man auf jeden Fall wieder groß mitrechnen. Das ist ein Team, was man auf der Uhr haben muss. Wie gesagt, die Raiders, die Chargers, die sich, fand ich, letztes Jahr unfassbar unter Wert verkauft haben und die eine brutale Defense haben. Natürlich immer noch jetzt ein Fragezeichen, was passiert da auf Quarterback, wer ist es am Ende überhaupt? Aber nichtsdestotrotz sind die Chargers ziemlich gut aufgestellt. Die Broncos haben sich für ihre Offense so unfassbar viel Speed in der Free Agency und im Draft geholt, dass man eigentlich denkt, okay, die versuchen wirklich jetzt so Chiefs-mäßig da ein bisschen mitzuhalten, was man ja gar nicht von den Broncos und Vic Fangio unbedingt erwartet hätte, dass die jetzt so sehr auf Offense und Speed gehen statt auf Defense. Das sind Teams, mit denen man, glaube ich, rechnen muss. Cowboys, wie gesagt. Detroit hat sich solide verstärkt, aber ich finde, Detroit spielt in einer Division, wo es, glaube ich, nicht sonderlich einfach wird, mal einfach so die Playoffs zu erreichen. Tampa, haben wir ja vorne gesagt, lassen wir mal raus.
Jaguars, nicht zu vergessen.
Ja, die natürlich, aber selbst die Jaguars sollten besser sein. Die haben auch ordentlich gedraftet, also Arizona ist sicherlich ein Team, was einen großen Schritt machen wird, wenngleich die Division halt nicht ganz ohne ist. Die Rams sind auch nicht einfach tot, nur weil sie die Playoffs verpasst haben. Also ich finde, es gibt echt viele Teams und genauso gibt es wahrscheinlich so 7, 8 Teams, die Playoffs erreicht haben, die wo die Lücke oder der Abstand zu denen, die sie nicht erreicht haben, sehr, sehr spannend wird. Also da gibt es auch genug. Ich glaube, es könnte eine Menge Veränderungen nächstes Jahr in Sachen Playoff-Teilnehmer geben.
Ja, glaube ich auch. Also das ist zum Beispiel die Broncos. Ja, aber die haben ja auch das Problem mit dem, also Drew Lock muss man, glaube ich, auch erst abwarten. Dann spielen Klar. Die halt auch in der Division. So die Raiders, hast du ja selbst gesagt, die Raiders haben sich gut verstärkt. Dann hast du die Chiefs noch und die Chargers, die du auch als nennst, die man immer auf dem Zettel haben muss, wobei die ja auch ähnlich wie die Browns jedes Jahr einen Weg finden, um es dann doch zu verkacken. Also es ist komödiantisch teilweise mittlerweile. Aber die Division wird, glaube ich, hinter den Chiefs geht es da richtig rund und würde ich auch keine Prognose abgeben wollen jetzt. Ja, aber ich glaube immer auch, dass da kommt einiges. Wird sich einiges verändern
können. Wenn man auch mal denkt, wer vielleicht, so spontan sind mir eingefallen, ich glaube, Houston könnte Probleme haben im nächsten Jahr. Irgendwie Bill O'Brien, die Moves, die er gemacht hat, sind nicht so, und irgendwie gehen ihm langsam die Playmaker aus. Minnesota's Defense ist irgendwie gefühlt nicht mehr das, was es letztes Jahr war. Vielleicht die Offense dafür umso mehr. Und ich glaube, wenn man überhaupt nicht, oder einfach so der kommt einem eigentlich nicht in Gedanken, wenn man darüber redet, wer vielleicht am Ende abkacken könnte. Aber die Patriots sind doch auch nicht mehr das, was sie noch waren. Also irgendwie ist gefühlt alles möglich in der nächsten Saison. Also ich bete, dass sie stattfinden wird, damit wir was auch immer an Wechsel in der NFL erleben dürfen.
Ja. Sind die Jets ein Kandidat jetzt für die Playoffs?
Puh. Die Jets-Fans würden sagen, natürlich. Wie jedes Jahr. Vorsichtig optimistisch. Oh nee, also ich weiß nicht. Nee, also die Jets sind es für mich immer noch nicht. Also wenn gleich mal natürlich ab diesem Jahr ja ein Team mehr pro Conference hat. Also du kannst ja plötzlich auch jetzt das siebtbeste Team noch reinrutschen. Das ist ja nochmal eine ganz neue Dimension, die sich da eröffnet. Aber ich sehe sie tatsächlich dann immer noch. Im Vergleich zu anderen Teams, wie die sich verstärkt haben, sehe ich die Jets noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
German Redskins Fan schreibt, und erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das ist ja das Schöne jetzt in den kommenden Wochen. Jetzt ist der Draft auch rum. Jetzt haben wir ordentlich Zeit, wieder in unsere Glaskugel zu gucken. Wir werden sicherlich auch wieder die einzelnen Divisions Team für Team durchgehen und unser Ranking machen. Jetzt darf wieder fleißig spekuliert werden.
Absolut.
Auch da kann man ja vielleicht schon mal ankündigen, das wird, muss man noch finalisieren, wann es genau losgeht. Aber ich habe dann vor, auch in den nächsten Wochen, wo es dann weniger los ist, einmal die Woche auf Instagram live zu gehen und über eine Division zu quatschen mit euch da draußen. Mehr dazu gibt es dann aber bei Instagram.
Ihr könnt auch medizinische Fragen stellen an Remo. Also wenn ihr irgendwo ein kleines Zipperlein habt oder es irgendwo knackt, wo es nicht knacken soll, da ist Remo der perfekte Experte.
Ja. Paging Dr. Love.
Ja, vielleicht besorg ich mir nochmal einen Spitznamen. Ja. Genau.
Sehr gut. Okay, haben wir es für heute, oder?
Ich würde sagen, oder? Ist so rund, reicht. Tagesschau ist vorbei, ist auch wunderbar.
Ja, dass nächstes Wochenende gutes Wetter wird, hat jetzt keiner mitbekommen, aber scheint so.
Aber ihr könnt jetzt erstmal in Ruhe austreten, weil jetzt läuft ja auch immer noch ein Brennpunkt. Also müsst ihr nicht sehen. Müsst ihr erst ab halb oder so wieder was anderes machen. Stolle, Remo, vielen Dank. Sandro, falls du immer noch zuguckst, auch dir nochmal einen herzlichen Dank. Ein Dank an euch. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Bis spätestens nächsten Montag.
Tschüss. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.